Universalcode, der Podcast. Medien neu denken. Heute im Studio Christian Jakobetz.
Die Tage, liebe Leute, habe ich mal eine interessante Theorie gelesen. Und die ging in etwa so. KI ist ein Beitrag dazu, dass sich Audios und Podcasts, also das Zeug, das ihr hier gerade hört, dass sich das durch den Einsatz von KI demokratisiert. Demokratisiert natürlich nicht im politischen Sinne, sondern eher in dem, dass das Herstellen von solchen Materialien deutlich günstiger und einfacher wird, wenn man mit KI arbeitet. Gut, das haben wir vor 20 Jahren schon mal gehört, als Podcast zum ersten Mal so einen kleinen Hype erlebt hatten und es damals hieß, das kann nur wirklich jeder. Jeder, der es produziert, weiß, ganz so einfach ist es nicht, aber ein bisschen was ist schon dran an dieser Idee. Aber man muss natürlich, so ist das normal, auf der anderen Seite schon wissen, welche Sachen gibt es denn da, mit welcher KI kann man was produzieren, was kostet das ganze Zeug und wie weit sind wir denn mit diesen unterschiedlichen Tools. Das alles besprechen wir heute in der neuen Ausgabe vom Universalcode Podcast und als Gast habe ich jemanden da, der sich erstens mit dem Thema Video und Audio ganz fantastisch auskennt und mit dem Thema KI auch noch. Sein Name ist Klaus Kranewetter, er ist Programmchef bei der Media School Bayern und er ist außerdem einer der Universalcode-Autoren im neuen Buch, das, ihr wisst es, dieses Jahr ganz sicher erscheinen wird. Von Klaus habe ich übrigens vor kurzem 3 Kapitel gelesen und dann auch schon in den Ordner fertige Texte abgelegt und ich kann euch sagen, das ist richtig, richtig gut und spannend geworden, weil Klaus das ganz großartig erklärt, was kann man machen und was kann man nicht machen und ganz besonders schätze ich ihn für seinen Realismus. Diesen Realismus lernt ihr jetzt gleich kennen in der neuen Folge vom Universalcode Podcast. Ansonsten, wie gesagt, nochmal der freundliche Hinweis, das Buch erscheint irgendwann im 2. Quartal. Texte sind im Endspurt und wir haben eine neue Webseite, die wirklich richtig gut funktionsfähig ist und auf der es schon eine ganze Menge Content zu lesen und zu sehen und zu hören gibt. universal-code.de ist die Adresse und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch gleich noch unsere Newsletter abonnieren. So, jetzt aber genug geredet von mir, rein in den Talk mit Klaus Kranewetter zum Thema Audio und KI. Klaus, als wir uns das letzte Mal getroffen haben zu Loading Content, haben wir die letzten beiden Male über Tools gesprochen, mit denen man KI und Video in irgendeiner Weise matcht, also in erster Linie über generative KI. Heute haben wir uns mal vorgenommen, wir reden über das Thema Audio und das ist insofern eine interessante Geschichte, weil du als Programmchef, glaube ich, ist ein offizielles Ding von M94.5, dich ja genauso mit dem Thema Audio beschäftigen musst. Deswegen erstmal an dich die erste Frage, inwieweit ist das Thema KI bei euch in der Audio und in der klassischen Radioproduktion angekommen? Ist da alles noch so wie früher, dass du deine Platten auflegst und ins Mikro redest oder moderieren inzwischen die Avatare?
Hallo Christian, schön, dass ich wieder da sein darf. Die Avatare moderieren noch nicht. Wenn die Avatare moderieren würden, wäre das nicht nur Thema der Glaubwürdigkeit, sondern auch eins der juristischen Kennzeichnung. Da sind wir noch einiges entfernt, aber natürlich in der Produktion von Audioinhalten eigentlich in allen Punkten der Produktionskette ist KI als ein Werkzeug zur Hand. Ich komme jetzt, bevor wir uns hier zu dem Podcast getroffen haben, hat unser Techniker ein neues Tool vorgestellt, was zum Beispiel neue Videobeiträge, wir produzieren ja auch natürlich YouTube-Clips, Social-Clips, quasi automatisch pegelt. Du kommst als Cutter, hast deine Aufteilung der 4, 5 verschiedenen Videospuren, schmeißt deine Spuren, ohne dass du in irgendeiner Form noch das Audio vorgepegelt hast, in Nophonic, aufgeteilt auf diese 5 verschiedenen Dateien. Die Maschine arbeitet im Endeffekt ein paar Sekunden und du hast einen fertig gepegelten Social Clip fertig. Und hier hat unser Techniker eben ein neues Preset gebaut, wo dann ein automatisches Ducking zwischen den Musikspuren, der O-Tonspur und der SFX-Spur stattfindet. Und klar, wenn du jetzt den super mega Profi-Cutter hast, dann brauchst du das vielleicht nicht. Aber wenn du, wie wir bei M495, viele angehende Editoren und Editorinnen am Start hast, dann ist das natürlich eine extreme Hilfe. Ja? Oder denk auch nur dran, dadurch, dass wir jetzt dieses KI-Preset draufhauen, haben wir endlich alle Beiträge im Archiv in der gleichen Lautness gespeichert. Und so einfache Dinge, hier hilft die KI ganz ungemein.
Ich kriege immer ganz, ganz viele Fragen, wenn solche Seminare mache zu dem KI und Audio, die so ein bisschen darauf abzielen, ja, kann man damit dann auch quasi Content generieren im Sinne von erstellen? Und ich sage denen immer, aber ich bin auf deine Einschätzung gespannt, neben Bereich Audio sehe ich die Stärke von KI gar nicht so sehr als, du kannst irgendwie künstliche Stimmen generieren, klar, das geht natürlich auch, sondern als Produktionstool, also so wie du es auch gerade geschildert hast, ne? Dass du mit Auphonic dein Mastering machen kannst, dass du, keine Ahnung, was erzählen, was macht ihr noch damit? Oder seid ihr dann wirklich auch so, dass ihr sagt, okay, wir lassen mal ganze Beiträge nur von AI-Voices sprechen?
Was machen wir? Also ich würde sagen, das ganze Thema Speech-to-Text ist quasi gelöst. Ne? Also früher, vor gar nicht allzu viel früher, hatten wir noch Studierende, die da gesessen sind und wirklich noch transkribiert
haben. Ja, das vergisst man immer ganz. Das ist noch nicht so lange her.
Das ist noch nicht lange her. Das war ein unendlich nerviger, zeitaufwendiger Vorgang. Das ist vorbei. Das kannst du sowohl über Tools, wir haben das jetzt über Auphonic, oder wenn du Open Source gehen möchtest mit Whisper, in einer Qualität lösen, wie die für viele Anwendungen ausreicht. Und natürlich, sobald du mal deine Sprache in Text übersetzt hast und sie vielleicht noch zugeordnet hast, zu wer spricht denn gerade, dann kannst du ja jede weitere Transformation, jede weitere Durchsuchung, jede Indizierung, jedes Metadaten erstellen, dadurch dann ausführen. Das ist unglaublich gut. Ja. Ich glaube sehr an eine Welt, dass wenn du alles mal auf Textbasis hast, dass dann sowohl der Mensch als auch die Maschine erheblich gut damit weiterarbeiten können. Was auch weit ist, noch nicht voll Produktions- oder Broadcast-Radio-reif, ist Musikgenerierung, also sowas wie Udo oder Udio oder Suno. Das liefert schon sehr, sehr gute Ergebnisse. Auch wenn man sagen muss, es ist ein Unterschied, ob du jetzt ein Musikstück produzierst, welches für die englische Sprache ist oder für Deutsch ist. Da gibt es noch Qualitätsunterschiede. Es gibt auch noch Unterschiede, je nachdem, wie lang das Stück sein soll. Aber gerade wenn du sagst, okay, der Sänger, die Sängerin wollen Emotionen ausdrücken, da merkst du schon noch, ob das jetzt hier künstlich generiert ist oder ob das Menschen sind. Ja, aber das ist natürlich ein Feld, wo sich sehr viel tut und wo ich auch glaube, dass du in dem ganzen Produktionsbereich eines Radiosenders oder von einer Podcast-Produktion, Audioproduktion bald dahin kommen wirst, dass du dir die Musiktracks oder diese klassische Produktionsmusik im Hintergrund vielleicht noch kaufen kannst, wenn du das möchtest, bei einer Universal-Produktionsmusik oder bei Warner oder wo immer. Aber du kannst es dir genauso auch natürlich entsprechend passend für dein Stück auch prompten. Es gibt da natürlich auch ein Caveat. Jetzt gibt es ja verschiedene Klagen, die gerade laufen. Soweit ich weiß, hat die GEMA Suno, glaube ich, verklagt, was jetzt dann im ersten Quartal, wo es ein erstes Urteil geben soll. Also da bleibt abzuwarten, wie das urheberrechtlich weitergeht. Aber das ist also generative Musikgenerierung ist ein sehr spannendes Thema. Stimmen sind auch spannend. Hier ist die Qualität natürlich auch sehr hoch. Also der Marktführer ist natürlich 11 Labs, aber natürlich auch die Tools von Amazon oder Microsoft Azure oder so, die sind super so im Business-Bereich. Aber du hast natürlich dieses große Thema der Glaubwürdigkeit und du hast auch schon noch, glaube ich, Unterschiede. Also das Marketingversprechen ist ja immer, du nimmst da 5 Sekunden, 10 Sekunden und dann hast du eine super Stimme. Für ein gutes Voice Cloning brauchst du natürlich schon mehrere Minuten, um entsprechendes Ergebnis zu erzielen. Und du musst dir überlegen, ob du es wirklich machst und wie du es einsetzt, weil das, glaube ich, schon das Verhältnis zu den Zuhörern beeinflussen kann.
Also ich habe jetzt meine ganze Zeit mit 11 Labs rumexperimentiert über einen Zeitraum von, ich glaube, Time Flies, das sind ja inzwischen auch schon wieder 2-3 Jahre, wo die dann mit richtig am Markt sind, und fand da die Entwicklung spannend und auch bezeichnend dafür, wie sich dieses Thema KI beim Audioproduzieren entwickelt hat. Also ich erinnere mich, als 11 Labs mit Mühe und Not so ein paar Sätze einigermaßen fehlerfrei rausgebracht hat, wie du dich mit Prompts und mit Ausrufezeichen und mit künstlichen Absätzen irgendwie behelfen musstest. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, ich wollte mal einmal mit einer KI-generierten Stimme eine Anmoderation für einen Podcast machen, bei dem ich die Schauspielerin Angela Ascher zu Gast hatte. Und ich weiß, sie hasst es, wenn sie Angela genannt wird. Was komischerweise gibt es ja immer noch Leute, die das machen. Und ich habe dann wirklich 11 Labs gepromptet. Damals ging ja auch noch nicht irgendwie mit einem Voice Changer oder so, sondern du musstest halt wirklich den Text eingeben und irgendwie versuchen, eine Betonung reinzuprompten. Und dann hat er also das halbwegs ordentlich gesprochen, war eine Frauenstimme, und die sagte dann: Und heute zu Gast Angela Ascher. Scheiße, genau das sollte nicht passieren. Und ich habe dann wirklich ich habe eine halbe Stunde damit verbracht, versucht, dem Ding klarzumachen, dass die Frau nicht Angela heißt. Weißt du übrigens, wie ich es gelöst habe? Oder wie hättest du gelöst?
Ich hätte wahrscheinlich irgendwann eine phonetische Promptsache versucht, oder ich hätte ein Voice-Example hochgeladen, wo es richtig ausgesprochen wird und das dann auf meine Stimme
gibt. Okay, das klingt sehr plausibel, das klingt sehr kompliziert. Die Lösung war, ich habe Angela damit 2G geschrieben, und das hat er dann auch angenommen. Also ich will damit nur sagen, das war 11 Labs vor noch gar nicht so wahnsinnig langer Zeit. Und wenn ich mir inzwischen angucke, ich habe jetzt für einen Podcast, der irgendwie eine Weihnachtsfolge war, ich wollte so ein bisschen Weihnachtsmusik, aber in so einem Hardrock-Arrangement. Das habe ich einmal gepromptet und es kam irgendwie so was Jingle Bell-artiges. Muss ja ein bisschen vorsichtig sein mit Urheberrecht, aber es klang ein bisschen wie Jingle Bells von einer ordentlichen Rockkapelle gespielt. Bis hin zu schreib mir eine Rede zu dem und dem Thema und vertone sie auch gleich, bis hin zu du kannst Hörbücher produzieren und keine Ahnung was. Ich finde das schon atemberaubend, gebe aber zu, ich habe jetzt außerhalb von 11 Labs nicht so wahnsinnig viele Erfahrungen. Würdest du sagen, 11 Labs reicht dir völlig, oder da musst du unbedingt immer noch das und das ausprobieren?
Es kommt halt für den Einsatzzweck an. Ne? Also wenn du deinen Call-in-Voice-Agenten machen würdest, da würde ich wahrscheinlich auch mal die Microsoft Azure Tools oder so mir anschauen. Die haben ja viele Stimmen, die hier integriert sind, die, glaube ich, gerade so in diesem Business- oder Enterprise-Bereich super funktionieren können. Für Medienproduktion ist aber, glaube ich, 11 Labs schon echt weit vorn. Wirklich so Voice Cloning habe ich mal vor einigen Monaten aber ausprobiert. Resemble AI, das könnte man sich noch anschauen. Aber wie gesagt, nur mit Einverständnis bitte Stimmen klonen.
Ja, völlig klar. Das muss man vielleicht nachher mal noch ein bisschen betonen, was man da alles beachten muss. Die Fragen kommen nämlich auch in jedem Seminar. Was ich jetzt bei 11 Labs auch mal ausprobiert habe, war tatsächlich das Übersetzen. Das heißt, ich habe fertige Podcast-Stimmen genommen, habe die hochgeladen und habe gesagt, übersetze mir das auf Englisch, Französisch oder sonst irgendwas. Und auch da war ich verblüfft von der Qualität, die da rauskam. Also erstens waren die Stimmen täuschend echt imitiert. Es wäre im rechtlichen Sinn wahrscheinlich kein Klon gewesen, weil es eben nur eine Imitation war. Und an manchen Stellen dachte ich mir, okay, also zum Beispiel bei mir hat er dann die englische Version genommen und da hat er schon sehr harten deutschen Akzent reingemacht. Also TH kannte er gar nicht, das habe ich alles mit S gesprochen, und so dieses harte R des Deutschen, wenn er Englisch spricht, Also das war mir so ein bisschen arg übertrieben reingebaut. Aber ansonsten war das verblüffend. Der hat halt wirklich das Ding komplett in Englisch und in Französisch und in Schlag mich tot noch was übersetzt. Jetzt frage ich mich auf der anderen Seite, was wird daraus? Können wir dann künftig einen Podcast einmal aufnehmen oder irgendein Audio und in Milliarden andere Sprachen übersetzen? Oder wo endet das? Oder ist es einfach nur ein nettes Gimmick, von dem du sagst, ja, lustig, dass er jetzt sogar auch übersetzen kann?
Also ich finde, das ist eine der großartigsten Anwendungszwecke von KI. Wenn du jetzt, also meine persönliche Anwendung ist da eher das YouTube-Video. Und ich meine, hier hast du mit einem Klick inzwischen so viele Sprachen, die nicht nur im Untertitel sind, sondern bei den größeren Creators. Spricht dann die Person auch auf Deutsch oder auf Spanisch, obwohl du weißt, das ist ja ein Amerikaner im Original. Und das, finde ich, macht Medien viel zugänglicher, rückt die Welt mehr zusammen. Oder auch im, also ich nutze es jetzt, ich mache gerade wieder irgendwelche Coursera-Kurse. Und gerade wenn es so ein bisschen kompliziertere Inhalte sind, dann höre ich es mir doch lieber auf Deutsch an, um einfach eine Formel oder was besser zu verstehen. Und da hilft es einfach, wenn der Dozent auf Deutsch dir das erklärt. Und zwar in einem Deutsch, das einfach quasi perfekt ist. Und deswegen, das ist echt bombastisch.
Können wir mal probieren, ob wir Teile unseres Podcasts heute auch auf Englisch und auf Französisch rausgeben könnten. Wie löst du das bei Videos, dumm gefragt? Also Hey Jen kenne ich natürlich, aber welche Option gäbe es, wenn wir jetzt diesen Videotalk auf Englisch ausspielen wollten?
Naja, wir haben ja das, also HeyChan wäre jetzt mein Go-To-Tool für den Videopodcast, den wir gerade produzieren. Haben wir ja aber schon die Lösung vor unserer Nase, denn wir nehmen es ja mit Riverside auf und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, bietet das auch die Möglichkeit an zu sagen, okay, jetzt übersetzt das auf Englisch und produziere es in einer anderen Sprache. Ich glaube, man muss es diese ganzen Sachen ein bisschen einschränken. Die Tools sagen ja oft, ach, jetzt kannst du in 70 Sprachen oder so sprechen. Aber die Qualität ist natürlich nicht in 70 Sprachen gleich, sondern klar, die Dinge funktionieren im Englischen, im Spanischen meistens ziemlich gut. Aber wenn du dann in Sprachen gehst, wo das Trainingsset eben etwas kleiner gewesen ist, dann ist da die Qualität nicht mehr so groß. Aber so die großen Weltsprachen, die werden natürlich mega gut abgedeckt.
Wenn wir nachher off record sind, ich glaube, ich weiß sogar, wo die Funktion bei Riverside ist, aber da brauchst du irgendwie ganz wahnsinnig viele KI-Credits, oder? Also ich habe nicht so viele. Irgendwo habe ich gesehen, du brauchst irgendwelche zusätzlichen KI-Credits, wenn du jetzt einen Podcast übersetzen lassen willst oder ein Video. Aber
also wir haben es jetzt zweimal gemacht und es waren mit unserem kleinen Abo, was nicht, 40 oder 50 Euro, was wir zahlen, hat das super die halbe Stunde übersetzt.
Okay, dann mache ich irgendwas falsch. Aber das finde ich raus. Klaus, eine andere Geschichte, zwei Sachen, die mich sehr interessieren würden, deine Einschätzung und ob ihr die eventuell auch in irgendeiner Weise verwendet. Ich habe das zum ersten Thema relativ lange mich gefragt, was finden die Leute eigentlich alle an Descript? Weil ich mir dachte, also bei mir funktioniert es einfach nicht. Das ist ein Scheißtool. Pardon my English. Und habe jetzt dann für eine Rückblicksfolge, einen Jahresrückblick, tatsächlich mal mit Descript gearbeitet, weil es einen wahnsinnigen Vorteil hatte. Ich wollte einfach nochmal aus 50 Podcast-Folgen, wollte ich die Highlights haben. So, du weißt, wie schwierig das ist, wenn du da sitzt und unterm Kopfhörer und dann musst du dir das alles anhören. Und da habe ich einfach in den Descript-Editor die Folge hochgeladen, habe mir dann im Transkript angeguckt, dachte mir, oh ja, das ist ein interessantes Zitat. Habe das Zitat markiert, habe es exportiert und damit hatte ich den O-Ton. Und das hat fantastisch funktioniert. Also dachte ich mir, nie wieder bei der O-Tonsuche unterm Kopfhörer sitzen und dann irgendwo in der Hüllenkurve auf 3,47 sagen, okay, und jetzt 17 Sekunden O-Ton raussuchen, sondern markieren, rauswerfen, exportieren. Habt ihr damit auch mal jetzt in letzter Zeit gearbeitet? Also ich fand, dass Descript enorme Fortschritte gemacht hat.
Ich glaube, das wird das oder ist auch eine Technologie, die quasi angekommen ist. Egal, ob du das jetzt im im Videobereich siehst oder im Audiobereich, egal ob es die eingebauten Tools von einem Adobe oder von einem DaVinci sind oder eben jetzt, ich komme wieder auf das Riverside zurück, in dem wir gerade sitzen, oder Descript oder Hindenburg oder wie sie heißen. Also dieses, ich editiere meinen Text nicht mehr in der Timeline, sondern ich mache es im Texteditor. Das wird die Zukunft sein, wie ich mein Audio und mein Video bearbeite. Und das ist, ich meine, das wird jeder so machen, weil es spart einfach unendlich Zeit. Du hast, klar, jetzt hast du vielleicht noch irgendwelche Übergänge und dann hat er die Stimme oben, wo er sie eigentlich unten haben sollte, und sowas hörst du natürlich jetzt noch nicht, klar. Also du kannst dich jetzt nicht ausschließlich darauf verlassen, dass das, was du liest im Text, genau perfekt dann im Audio funktioniert. Nicht immer. Also anhören musst du es schon noch. Aber der Weg, wie man arbeitet, wird das sein.
Habt ihr mal hier bei Riverside, weil du jetzt auch viel davon sprichst, habt ihr mal diese Fine-Fluff-Funktion ausprobiert? Oder kennt ihr die?
Du meinst, das ist die Funktion, die automatisch die nicht nur die Äs rausfindet, sondern auch, wenn wir jetzt über ein Fußballspiel oder irgendwie sowas labern würden, dann würde das detektiert und rausgeschmissen haben. Genau. Ich habe es selber noch nicht probiert, aber wir können sie auch dann später über dieses Gespräch laufen lassen.
Du, ich kann dir sagen, was er dann sagen wird, das ist immer ganz gut. Dann gibt er dir, wenn alles gut gelaufen ist, sagt er, hey, kein Fluff gefunden, toll, es ist alles straight on topic. Aber ich habe unlängst mal ein Webinar mit Riverside gemacht und dann das übliche Moment, ich muss gerade mal schnell nochmal meinen Bildschirm teilen etc. Und es hat Fine Fluff total zuverlässig gefunden und gesagt, das würde ich jetzt rausnehmen, das muss später keiner mehr sehen. Ja, und dann einmal anwenden und gut war's. Also das ist inzwischen schon verblüffend, wie sehr das Ding auch inhaltlich eingreifen kann. Also es war einmal bei einem Gast, ich sage nicht bei wem und was er gesagt hat, aber da hat dann die KI irgendwie gesagt, ja, was ist ja ziemlicher Blödsinn, was der da erzählt. Der meinte das aber völlig ernst. Aber das hat er ja nie erfahren, muss er auch nicht erfahren. Klaus, andere Geschichte, was ich sehr spannend finde. Es ist ja technisch inzwischen überhaupt kein Problem mehr, kompletten Dialog über eine KI generieren zu lassen. Also du wirfst, was weiß ich, ein Newsletter beispielsweise nach oben und sagst, mach mir einen Podcast draus. Ne? Notebook LM, um das nur mal als Beispiel zu machen. 11 Labs macht es auch, in übrigens einer erstaunlich schwachen Qualität. Also da ist Notebook LM wieder deutlich besser. So, und ich bin jetzt seit ungefähr einem halben Jahr, rätsle ich. Wir machen ja bei Hybrid 1 und auch bei Universal Code Newsletter. Und die Verlockung wäre natürlich da zu sagen, ich nehme diesen Newsletter, werfe den in Notebook LM, mache einen Podcast draus. Ich sage dir auch, warum ich bis jetzt immer gezögert habe. Mir sind die Unterhaltungen ein bisschen zu statisch. Und ich weiß auch nicht, wollen Leute es oder akzeptieren sie es, fragen wir es mal besser so, akzeptieren sie es, dass zwei Stimmen, und du müsstest das ja kennzeichnen aus Transparenzgründen, oder also eine Maschine, eine Unterhaltung simuliert. Bin komplett unentschlossen. Was sagst du?
Ich habe es verwendet vor vielleicht jetzt einem Jahr zum Lernen. Da habe ich mich für irgendeine Prüfung fortgebildet und die Unterlagen waren halt PDFs und Buch und App lernen und so. Und für die Fahrt in die Arbeit, in den Öffentlichen oder so, habe ich mir dann ein Gespräch bauen lassen daraus. Und das war eine super Ergänzung, weil du hast halt die Zeit, die du eh mit irgendwas hörend wahrscheinlich füllen würdest, konntest du dann mit Inhalten führen, wo nochmal in einer anderen Form, mit anderen Worten, über das Thema gesprochen wurde. Und ich hatte schon den Eindruck, dass mir das nochmal was gebracht hat. Ne? Das hätte jetzt nicht ersetzt, dass ich mir die Dokumente durchlese. Dafür war es dann doch zu oberflächlich, hat Sachen ausgelassen und hat auch nicht alles so ausgewählt, dass man dann die Prüfung besteht. Also das wäre jetzt, Studenten macht es nicht nur ausschließlich. Aber es war ein weiteres gutes Tool, um es im Kopf zu verankern. Ob ich jetzt einen KI-Newsletter, wie ihr ihn schreibt, darüber machen würde, probier es halt mal aus. Es kostet ja nur ein paar Minuten. Aber ja, die Kennzeichnung wäre, glaube ich, schon sehr wichtig.
Sehr wichtig. Wäre das für euch bei M94 5 eine Option zu sagen, okay, wir nehmen jetzt zum Beispiel, sagen wir, alle Polizeimeldungen, die im Laufe des Tages bei uns einlaufen, alle wahrscheinlich per E-Mail oder sonstige Ticker, werfen die bei Notebook LM rein und sagen, mach uns einen Podcast draus, mach uns die 5 Minuten Blaulichtkolumne für M94.5. Wäre das für euch ein Anwendungsfall oder nein, das würden wir immer noch selber lesen wollen.
Aha, das ist natürlich etwas, wo hier die technische Möglichkeit stößt bei uns gegen dann den Wunsch der Studierenden, das ja auch erst zu lernen. Also klar, also ich habe hier 200 Menschen, die Medien machen wollen. Und wenn ich etwas nicht brauche, dann jemand, der mir noch extra was spricht, weil einfach die Leute sind da und wollen es selbst machen. Also und weil wir ja ein Ort sein wollen, wo du dich weiterhin auch praktisch übst, wäre jetzt das kein Szenario, wo ich jemandem, der das ja vielleicht später mal auditiert, betreut, so einen Prozess begleitet und bei uns dann vielleicht die einzige Chance hat, das auch mal wirklich gemacht zu haben und ausprobiert zu haben, die Möglichkeit nehmen würde. Wir haben in den letzten Jahren öfter mal experimentiert mit automatisches Scrapen von Daten, eben genau Polizeimeldungen, die S-Bahn-Meldungen, das Wetter und das so aufzubereiten und automatisiert in einen und sprechen zu lassen. Da waren aber die Ergebnisse eben leider zu oft so, dass du schon noch jemand im Loop gebraucht hättest. Ja, also da hätte ich jetzt nie irgendwas wirklich auf Sendung geben können, weil du immer gewusst hast, vielleicht halluziniert er dir jetzt doch was rein. Also das muss man schon noch sehen, dass diese generativen KI-Systeme sind Zufallsmaschinen. Da können mal laute Inhalte, Worte vorkommen, die da nicht hingehören. Wir polischen eben sehr viel von dem, was wir machen mit Auphonic. Und das ist ein großartiges Tool. Aber du musst es dir anhören, weil manchmal ist da was drin, was vorher nicht da war. Und das ist nicht schlecht. Es beschleunigt immer noch meine Arbeitsweise um 60-70%. Klar, aber ich muss es anhören. Ich darf mich nicht nur darauf verlassen, dass das System das so clean macht, als dass es alles perfekt machen würde.
Klaus, ein Thema noch zum Schluss, über das ich gerne mit dir reden würde, das mit Audio zu tun hat, aber nicht ein reines Audiothema ist, sagen wir mal so. Wir nehmen jetzt hier mit Riverside auf. Das kann man ja inzwischen auch mit anderen Tools machen, aber nennen wir das Kind beim Namen Riverside. Und das, was wir jetzt hier aufnehmen, können wir dann in den unterschiedlichsten Aggregatzuständen ausspielen. Also diejenigen, die uns jetzt zugucken, gerade bei YouTube beispielsweise, sehen ein Video. Natürlich können wir das Ganze auch als Podcast ausspielen und natürlich kann ich jetzt daraus auch Texte machen, Social Media Clips etc. Also eigentlich ist ja Riverside ein Multimedia-Produktionstool. Umgekehrt merkt man ja auch 11 Labs geht ein bisschen in diese Richtung mit dieser Studio-Funktion, dass du also dann wieder Videos daraus machen kannst etc. Wie schätzt du es ein? Kann es sein, dass die Content-Management-Systeme der Zukunft, der näheren Zukunft vielleicht, und auch die Anwendung, die zum Beispiel deine Leute, die du jetzt gerade alle ausbildest, mal beherrschen müssen, die ist, dass sie in verschiedenen Aggregatzuständen arbeiten können müssen, denken können müssen. Also großes Stichwort Liquid Content. Ne? Du nimmst einmal was auf und spielst es dann in die unterschiedlichsten Kanäle aus. Und wenn ich mir jetzt gerade so angucke, was eben so Tools wie 11 Labs, wie Zencastr, Riverside können, dann geht das für mich alles in diese Richtung. Und das wäre ja dann doch nochmal eine ganz neue Anforderung an Journalisten und Journalistinnen, wenn sie eben nicht mehr nur in Anführungszeichen Radiojournalisten, Fernsehjournalisten, Zeitungsjournalisten sind, sondern so ein All-in-One-Journalisten.
Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt bei der ganzen Sache, ja. Diese Transformationsfähigkeit hat, glaube ich, das Potenzial, das Berufsbild nochmal sehr zu verwandeln. Ich glaube, dass die Medien, die Journalismus machen, in Zukunft gerade mit solchen Tools umgehen können müssen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das wahnsinnige Chancen birgt, ja, weil ich meine, es ist ein Ressourcenthema, ne? Wir hätten früher ja nicht jemanden hingesetzt, der jetzt als unser ganzes Gespräch nochmal durchgeht und schaut, was ist denn der Social Media fähige Clip. Dann macht er noch die Caption drauf, macht es zugänglicher, macht es inklusiver über die verschiedenen Möglichkeiten, produziert einen zusätzlich zum YouTube-Clip eine Instagram- oder eine TikTok-Variante, macht noch einen WordPress-Post daraus und bereitet es mir noch fürs Archiv vor. Ne? Das sind ja nochmal ein Tag Arbeit, der da drin steckt. Und jetzt ist es aber möglich, diese Sachen machen zu lassen. Und ich glaube, dass wer sich als Journalist hier drauf einlässt, der wird große Möglichkeiten finden können. Wir als Medienausbildungsstätte stehen natürlich vor der Frage, ab wann nimmst du so ein Tool dann mit in den Betrieb? Weil ich glaube schon noch, dass du zuerst als Journalist mal lernen musst, wie es denn traditionell geht. Wie spreche ich mit jemand? Wie recherchiere ich denn? Wie führe ich das Interview? Dazu kommen dann diese ganzen technischen Helferlein, aber ich glaube nicht gleich von Anfang an, sondern du musst schon mal selber erst in der Lage sein, die Dinge zu auditieren und zu verstehen. Und dann wirst du, glaube ich, sehr viel wirkmächtiger durch die neuen Dinge. Weil ansonsten sind, glaube ich, die Sachen inzwischen so gut, dass es für einen jungen Menschen schwer ist, sich dann noch zu behaupten, wenn er jetzt nicht selber einigermaßen sicher im Sattel sitzt.
Ja, und wenn ihr, liebe Zuschauer, Hörer oder was auch immer ihr gerade seid, jetzt den Eindruck hat, Mensch, der Klaus, der versteht richtig viel von KI, dann kann ich euch sagen, der Mann schreibt auch einiges im neuen Buch von Universalcode. Auf der Webseite findet ihr auch immer wieder Beiträge von ihm und alles in allem quasi unser Mann für die KI, Klaus Kranewitter, in der dritten Folge von Loading Content, die genau nach 29 Minuten und 58 Sekunden zu Ende geht. Klaus, ganz herzlichen Dank an dich.
Danke, dass ich da sein durfte.